Hallo, Dieter.
Liebe Grüße nach Deutschland. Hallo, Frank.
Hi. Genau. Ich habe gehört, du redest sehr gerne und sehr viel und deswegen wollen wir auch keine Zeit verschwenden und fangen mal direkt mit der ersten Frage an. Bei deiner imposanten Karriere weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Wir versuchen das aber trotzdem jetzt mal und fangen vorne an. Du bist 74 in Klagenfurt geboren und hast deine ersten Schritte auf dem Eis natürlich beim KAC gemacht. Wir wissen, dass du sehr sportaffin bist, nicht nur schlittschuhmäßig. Aber wie hat sich denn letzten Endes Eishockey bei dir als Mittelpunkt durchgesetzt?
Ja, das ist aus meiner familiären Geschichte zu finden. Mein Vater war selber Eishockeyspieler und das war in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo natürlich das Eishockey noch ein bisschen anders ausgeschaut hat und nicht so ein Business dahinter war. Mhm. Aber hat das auf allerhöchstem Niveau damals betrieben und war bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften und ist dann danach als Trainer tätig gewesen. Das war die Zeit, wo ich dann auf die Welt gekommen bin, so am Anfang der 70er Jahre. Und natürlich habe ich das irgendwie reinschnuppern dürfen. Also ich habe die Eishockey-Kabinenluft schon in jungen Jahren mitbekommen. Und im Süden von Österreich ist Eishockey traditionell der beliebteste Sport oder extrem beliebt. Die Teiche sind vor einigen Jahren noch regelmäßig zugefroren. Es war genügend Schnee im Winter und die Kids sind überall auf den Teichen und auf den Seen herumgefahren. Und KHC in Klagenfurt und VSV in Villach, das keine 40 Kilometer entfernt ist, ist eine sehr starke Rivalität, kann man sich so wie Köln und Düsseldorf irgendwie vorstellen. Ja. Also da geht's richtig ab und da bin ich aufgewachsen und so habe ich den Zugang bekommen und wie sich halt Leidenschaften entwickeln. Ich habe einen Spaß daran gefunden und dann habe ich Erfolge gefeiert, hat mir Spaß gemacht und dann ist der Leidenschaft daraus geworden und habe natürlich auch das Umfeld gehabt, dass das unterstützt hat. Beide meine Eltern waren sehr sportlich. Meine Mutter war eine sehr gute Skifahrerin und wir waren viel in der Natur draußen und so wie ich aufgewachsen bin, ein bisschen ländlicher, da bist du einfach vor die Haustür gegangen und warst im Wald. Mhm. Und da war im Sommer halt Fußball. Ich habe bis 14 Fußball gespielt in einer Mannschaft und bin Ski gefahren im Winter, bin da auch Rennen gefahren und habe Eishockey, also vieles gleichzeitig gemacht, ganz einfach, so polysportiv sozusagen aufgewachsen. Ja, aber die größte Leidenschaft ist Eishockey geblieben, nach wie vor, obwohl die Sehnsucht nach dem Wasser, also dieser Wasser in sämtlichen Aggregatzuständen, vielleicht noch in Kombination mit Wind, da schlagt mein Herz dafür. Also das Windsurfen ist etwas gewesen, was ich immer schon so geliebt habe und wo ich permanent drüber rede, obwohl ich seit Jahren nicht mehr am Brett gestanden bin. Früher war es die Karriere, die dazwischen gekommen ist. Und dann ist die Familie gekommen und ich habe vier kleine Kinder mit meiner Frau und da bin ich eindeutig nicht mehr die Nummer eins in der Nahrungskette.
Ja, ich kenne das. ich muss aber nochmal fragen, das interessiert mich jetzt persönlich. In Klagenfurt, ist der Eishockey die Nummer eins oder gibt es da Fußball? Ich bin jetzt nicht so im österreichischen Fußball
drin. Es gibt Fußball jetzt, Fußball hat es immer gegeben. Es gibt einige Vereine und auch sehr traditionelle Vereine. Aber die Erfolge in den letzten Jahren haben ein bisschen den Erwartungen hinten nachgehinkt. Und wohl die Austria Klagenfurt ist jetzt wieder aufgestiegen in die höchste Spielklasse. Da wird wieder neu aufgebaut. Wir haben ja seit der letzten Europameisterschaft in Österreich ein riesiges Stadion hier in Klagenfurt stehen, was zu 90% leer steht. Und Gott sei Dank dürfen sie jetzt auch wieder Fußball spielen drinnen. Und das ist jetzt wieder am Anfang. Also klar, das Fußball ist auch sehr stark, aber KAC ist ganz klar die Nummer 1 in Klagenfurt im Süden von Österreich. Und also einerseits sehr gut, andererseits sind Menschen auch persönlich beleidigt von klein auf, wenn es beim KAC nicht so läuft.
Also die Kehrseite der Medaille. Ja, ich finde, das tut aber gut, wenn man auch sowas mal hört, dass wo in Städten noch Eishockey die Nummer 1 ist. Also das ist ja eigentlich relativ selten geworden, aber schon auch gerade in Österreich eigentlich völlig klar.
Es gibt so Hochburgen im Eishockey. In manchen Teilen von Österreich ist Eishockey wirklich sehr stark. Aber es kämpfen alle rundherum natürlich die Sportarten. Und jetzt die Corona-Zeit hat Spuren hinterlassen in der Jugend, in den Nachwuchs, die Nachwuchssparten. So viele Vereine, nicht nur im Eishockey, haben ein Problem, weil sie Kinder verloren haben natürlich. Gell? Prioritäten, nicht Prioritäten, aber in gewissen Altersgruppen ist halt sehr wichtig, dass der Input auch zur richtigen Zeit kommt, damit sich eben so wie bei mir diese Leidenschaft irgendwie wecken kann. Und wenn halt dann irgendwie so ein Zeitfenster verloren geht, alle, die im Sport irgendwie oder in der Bildung auch tätig sind, die wissen, dass es so Fenster gibt, wo der Mensch oder wo Kinder halt extrem aufnahmefähig sind und so wie Super-Learning-Phasen auch haben. Früher hat man in der Sportwissenschaft von sensitiven Phasen geredet, wo halt gewisse Inhalte extrem gut trainiert werden können. Ist individuell verschieden, aber ich merke das bei meinen Kindern, die halt von allein anfangen wollen zu lesen oder sich für Zahlen interessieren, was auch immer. Und wenn sie das kriegen, super, auf einmal lernen sie es innerhalb kürzester Zeit. Und wenn sie das nicht kriegen, weil aus irgendeinem Grund, auf einmal geht das Interesse verloren, man macht halt was anderes dann. Ja. Und die Corona-Zeit, die hat da einen Riesenschaden hinterlassen und die Art und Weise, wie man mit dem Sport damit umgegangen ist.
Ja, ich merke schon, Dieter ist schon wieder voll im Flow drin. Also der ist wieder voll im Thema drin, echt cool. Insgesamt 6 Saisons solltest du dann in Klagenfurt spielen, bevor es sich dann nach Deutschland in die DEL zu den Adler Mannheim gehen sollte. Für uns hier in Deutschland ist immer interessant, wie kam der Kontakt zustande und was hat dich dann überzeugt, von Österreich nach Deutschland in die DEL zu gehen?
Ja, mein Ziel, also ich habe dieses Bild vor Augen gehabt, ich wollte Eishockeyspieler werden und ich wollte schauen, wie gut ich werden kann. Jedes Jahr irgendwie, diese Einstellung habe ich von klein auf mir angeeignet, weil mein Umfeld auch so war. Der KHC ist die Nummer 2 Sportmarke im Teamsport in Österreich, nach Rapid Wien zum Beispiel. Also eine sehr lange Tradition. Gewinnen war da nicht etwas, was hin und wieder mal passiert ist, sondern es hat nichts anderes gegeben, als am Ende des Jahres oben zu stehen. Das ist aber nicht ausgegeben worden, irgendwie, sondern es war ganz normal. Der KHC ist in allen Altersgruppen vorne dabei und gewinnt zum Schluss. Und insofern lernt man da von dieser Einstellung. Das ist etwas, was einwirkt. Die älteren Spieler, die zeigen es an vor. Die besten Spieler in Österreich, die waren halt sehr oft beim KHC. Meine Vorbilder waren damals beim KHC und ich habe denen nachgeeifert, weil ich war immer einer von den Kleineren. Ich war immer einer von den Jüngsten. Ich habe gewisse Leistungsvoraussetzungen, ein Gespür fürs Eishockey, Talent könnte man sagen, mitgebracht. Aber ich war bei weitem nicht der Talentierteste. Ich war oft der Kleinste und ich war der Sohn von. Das heißt, ich habe immer schon diese Blicke bekommen und die Duscheleien gehört, naja, ist eh klar. In Wahrheit ist es ja oft in den meisten Fällen auch bei mir umgekehrt, dass die Söhne von viel härter angegriffen werden, vor allem wenn die eigenen Väter noch im Trainerteam irgendwo sind, im Club oder in der Nähe sind, da wird einfach mehr verlangt. Und das war auch bei mir so und über diese Einstellung im Durchsetzen, das habe ich schon sehr früh irgendwie entwickelt und wollte schauen, dass ich besser werde. Und ich habe gewusst, irgendwann einmal will ich woanders hin, weil das war mir damals schon klar, dass der KHC super ist und damals war das erste Ziel, in die erste Mannschaft zu kommen und mich da zu etablieren. Und das habe ich mit 16 habe ich angefangen, bei den damaligen Profis mitzuspielen und meine ersten Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist es eigentlich immer steil bergauf gegangen. Und mit 18 war ich dann das erste Mal im Nationalteam bei den Erwachsenen dabei. Und das nächste Ziel war ganz klar Ausland. Nur zu dem Zeitpunkt war kein Mensch noch im Ausland. Der Herbie Hohenberger hat bei den Kölner Haien gespielt und hat da eigentlich als einer der ersten oder überhaupt der erste Österreicher sich in Deutschland einen Namen gemacht. Der Klausi Dalbjerz war bei Rosenheim und war da ein Beute-Österreicher sozusagen und hat sich da einen Namen gemacht. Und die haben ein bisschen diese Türen geöffnet, dass man auch nach Österreich hergeschaut hat, weil wie wir alle wissen, wir lieben uns alle sehr, wir sind gute Freunde, aber es ist doch immer Konkurrenz. Was wollen die Ösis in Deutschland? Das sagen die Schweizer auch, was? Die Österreicher, naja, das ist immer eine riesige Rivalität, sich als Österreicher durchzusetzen, war für mich damals dieser Horizont, der nächste Schritt. Ich will dann in der DEL zeigen, wie gut ich bin. Und das hat sich so entwickelt. Da hat es für mich 2 Gründe gegeben. Einerseits habe ich natürlich sehr hart dafür gearbeitet. Zweitens habe ich mit dem Nationalteam gespielt. Und Nationalteam war für mich immer die allergrößte Ehre in meiner Karriere. Bis zur letzten Minute. Ich habe 2008 aufgehört, mit Nationalteam zu spielen. Eigentlich nicht geplant, sondern da war ich 34, habe eine Verletzung gehabt im Jahr darauf, habe eine AWM, ich glaube, es war damals die Schweiz, ausgelassen wegen einer Gehirnerschütterung, die ich mir in Schweden zugezogen habe. Und dann sind die Kinder gekommen, die ersten Zwillinge. Und wir waren dermaßen überfordert am Anfang, dass ich gesagt habe, ich kann die Familie nicht allein lassen. Die Prioritäten haben sich einfach. Und so ist es halt zu Ende gegangen. Aber diese Zeit im Nationalteam, diese Weltmeisterschaften, die Möglichkeit, sich mit den Besten der Welt messen zu können, um zu schauen, was machen die anders? Bin ich auch so gut? Was muss ich machen, dass sie die nächsten Schritte machen können? Das war für mich das Allergrößte, diesen Adler auf der Brust zu haben. Jeder, der im Nationalteam spielt hat einmal und der mal die Hymne gehört hat, der auf der blauen Linie gestanden ist und du weißt, da schauen zig, zig, zig tausende Leute zu Hause zu und sind entweder stolz auf Österreich, weil wenn man gewinnt, heißt es ja immer wir. Wenn man verliert, dann seid es ihr gewesen.
Ja, ja.
Das war für mich das Größte. Und so habe ich halt die ersten Weltmeisterschaften 92 in München, die erste AWM in München für Österreich spielen dürfen. Und wir haben Bicke Bocke gekriegt in den meisten Spielen. Das war das erste Mal auf der großen Bühne. Und da haben wir die Augen richtig aufgerissen und sind dann aber oben geblieben in der A-Gruppe. Und ich habe international von Anfang an sehr große Erfolge gefeiert. Ich war von jungen Jahren an der beste Torschütze jedes Jahr im Nationalteam auf A-Niveau. Und das war für mich mein Anspruch, mein Ziel. Ich mag gegen die Besten zeigen. Ich spiele nicht in der besten Mannschaft. Wir müssen lernen. Also wir müssen mannschaftlich gut sein. Wir müssen schauen, dass wir das österreichische Eishockey weiterbringen. Aber auch für mich, ich will den nächsten Schritt machen. Und da schauen die Leute zu. Was ich in Österreich mache, ist in Österreich. Aber wenn ich woanders hin will, muss ich im Nationalteam gut sein. Und da hat mich dann der Markus Kuhl gesehen. Und, der Lance Nethery, die damals ja angefangen haben, in Mannheim umzurühren. Und ich muss sagen, ich bin ja dann in andere Rollen gerückt im Laufe meiner Karriere. Ich war ja auch im Management, ich war ja Trainer, ich war Sportdirektor auch und verantwortlich für das. Und habe das dann eigentlich aus einem anderen Blickwinkel gesehen, was damals in Mannheim passiert ist. Weil den Mut, den sie damals gehabt haben, ich weiß nicht, ob es der Mut der Verzweiflung war oder eine Überzeugung, aber auf jeden Fall haben sie unglaubliche Stärke bewiesen, dass sie einen Weg durchgezogen haben, der nicht überall Freunde gehabt haben, weil wir haben 17 neue Spieler geholt worden in der Saison und es sind Belgier geholt worden mit Mike Bellegrims, der jetzt ja wieder Co-Trainer ist, mit der Pavel Groß, mein ehemaliger Center aus Mannheim, ist jetzt der Head Coach. Der Rob Semeta, der Dave Tomlinson, die Franzosen, der Boucher, der Bosson, alles große Namen, der Paul Beraldo, der Bobby Nadella, der Mike Rossatti, das sind alles, da waren so viele Persönlichkeiten, der Martin Ulrich, der Österreicher in dieser Mannschaft, da waren so viele Alpha-Tiere, da hat es gefunkt, das sind die Blitze, eingeschlagen links und rechts. Und da komm ich als 20-Jähriger dazu, natürlich mit großen Augen, das erste Mal, keine Ahnung, von irgendwas aus Österreich weg. Aber der Markus Kuhl hat gesagt, den brauchen wir. Er hat mir das einmal erzählt, der geht ab wie Raketen, den müssen wir uns anschauen. Ich war halt ein schneller Eisläufer und so. Und, aber von der wirtschaftlichen oder von der sportlichen Seite und von dem Risiko, dass die eingegangen sind, eine Mannschaft zu bauen, mit der man wieder erfolgreich wird und dann auf unbekannte Namen zu setzen und wirklich auf Scouting zu bauen und Leute zu beobachten und der könnte passen und der könnte passen und der könnte passen. Ich glaube, dass das damals fast niemand so gemacht hat, so genau geschaut hat. Und die Geschichte hat ihnen dann recht gegeben, was wirtschaftlich damals passiert ist, bevor SAP eingestiegen ist, das war ja der Grund, warum ich aus Mannheim dann auch weg bin nach einem zweiten Titel. Nicht, weil ich andere Ziele gehabt habe, sondern weil sie wirtschaftlich vor dem Bankrott gestanden sind und riesige Probleme waren, bevor der Herr Hopp das Ganze übernommen hat und das gerettet hat. Aber das Sportliche hat damals angefangen. Für mich eine riesige Chance. Ich komme in die nächste Organisation rein, wo lauter Leute sind mit extrem hohen Ansprüchen, wo ich so viel lernen konnte als Junger und wo vor allem etwas passiert ist in einer Mannschaft, wo nicht alle super Freunde waren von Anfang an. Wir waren keine eingeschworene Truppe, sondern da war richtig Zunder dahinter. Da haben wir richtig uns erst die Plätze finden müssen. Und ich als Österreicher bin auch damit konfrontiert worden, das sind alle Freunde waren, weil da haben auch meine deutschen Freunde damals gesagt, wir sind alle gute Freunde geworden, aber damals haben sie gesagt, was willst du mit dem? Der soll dann unseren Platz wegnehmen und da habe ich mit der halt lernen müssen, auf einmal, aha, okay, nicht alle sind automatisch, wir sind jetzt ein Team und jetzt arbeiten wir zusammen, sondern du musst einmal irgendwie auch deinen Platz finden, den Platz behaupten.
Ja.
Und der Ansatz vom Trainerteam, vom Lance, wie er das gemacht hat, um uns unter den Hut zu bringen, war sehr spannend. Das war, er hat uns vereint mit einer Art und Weise, wo halt, ja, einer hat das Feindbild sein müssen. Ob das jetzt überhaupt seine Art war damals zu der Zeit oder ob er das absichtlich gemacht hat, weil er gewusst hat, er kann nicht gut Freund mit allen sein. Wir müssen uns vereinen, indem wir ihn hassen mit der Zeit. Hassen ist ein starkes Wort, aber der Trainer ist der. Und ein paar Mal zusammen dann irgendwo in den Bars unterwegs sein und einmal so ein bisschen streiten und vielleicht ein, zwei Bier zusammen trinken. Das war damals, hat funktioniert und dann waren wir eine Maschine, sind durchmarschiert, weil wir auch die Qualität gehabt haben und weil so viele Profis dabei waren. Egal, was da und dort und dort und dort ist, wenn es aufs Eis geht, ist Leistung und einer für den anderen und die Rollen müssen erfüllt werden. Und da habe ich so viel lernen können. Und das war Mannheim. Das war der erste Schritt ins Ausland. Und für mich war das die logische Konsequenz. Und das hat natürlich diese Generation mit Homberger, Ulrich, ich, dann auch der Reinhard Divis und der Klaus Edalberts und dann der Christoph Brandner, der dann gekommen ist und der in Krefeld große Erfolge gefeiert hat und dann auch Minnesota ist und in Schweden auch war. Das war diese Generation von Spielern, die Österreich international ein bisschen aufs Parkett gebracht hat. Und dadurch ist jetzt, ich meine, jetzt sind die Zeiten sowieso ganz anders. Jetzt ist das Scouting ganz anders. Also zu meiner Zeit hat kein Mensch nach Österreich geschaut normalerweise.
Du hast gerade jetzt einen Namen genannt, dein ehemaliger Mitspieler Pavel Groß. Hast du damals schon gemerkt, dass da eine große Trainerpersönlichkeit heranwächst oder heranwachsen könnte oder heranwachsen könnte?
Du, also ich habe den Pavel, er ist ein paar Jahre älter als ich. Pavel, falls du das jemals hörst, ist die Wahrheit. super cooler Typ, ein intelligenter Mensch, ein lieber Mensch. Klare Meinungen hat er damals schon gehabt. Auch ein streitbarer Bursche, also streitbar insofern, dass er hinter seiner Meinung gestanden ist damals und auch jemanden gesagt hat, wenn Bullshit war, dann hat er gesagt Bullshit. Das ist ja eine Stärke, da muss man ja schon in sich ruhen und auch gewisse Überzeugungen haben. Aber nicht jemand, der nur über alle drüber gefahren ist, sondern sich alles auch angehört hat und Meinungen geändert hat. Aber ein smarter Bursche war, ne? Er war halt ein Spielmacher auch. Er hat eine unglaubliche Technik gehabt, er hat eine unglaubliche Übersicht gehabt und nicht umsonst ist er auch so erfolgreich gewesen. Er hat einen gewissen Intellekt, nicht nur Spielintellekt, sondern so auch mitgebracht. Insofern, man, damals haben wir nicht drüber geredet, was wir machen, wenn die Karriere vorbei ist. Wir waren ja alle mittendrinnen, aber ganz klar, er war eine Persönlichkeit und kein Duckmauser, so wie viele andere in der Mannschaft auch und die sich ja auch im Trainerteam, im Trainerleben dann einen Namen gemacht haben. Da hätten einige noch mitmachen können. Aber der Pavel hat das unglaublich gemacht. Bisher ist sicher kein einfacher, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er sehr hohe Ansprüche hat an alle rundherum, ist ganz klar. Aber wenn du erfolgreich sein willst und mit diesen Dingen zurechtkommst und sagst, okay, das ist der Weg, da kann ich mich einordnen, dann sieht man, was passiert rundherum. Der Erfolg, der geht mit ihm mit.
Ja. Wenn wir ein bisschen weiterschauen, Nordamerika, da hattest du auch eine Station 1999, 2000 bei den Long Beach Ice Dogs, cooler Name im Übrigen, in der IHL, witzigerweise zur gleichen Zeit, in der auch Stefan Ustorf in Cincinnati gespielt hat. Schöne Grüße im Übrigen dahin. erzähl uns doch mal von der Zeit da bei den Ice Dogs.
Das ist Also ich bin ja nach den Adler Mannheim zurück nach Österreich, weil diese Phase war, geht's da weit oder nicht, wir haben keinen Vertrag unterschreiben können und ich habe 3 Jahre in Klagenfurt unterschrieben dann wieder. Und nach dem ersten Jahr habe ich meinen Vertrag aufgelöst, in gutem Einvernehmen. Ich war der Kapitän in Klagenfurt, weil ich gesagt habe, das ist nicht das, was ich will. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mehr Geld verdienen kann als vorher, weil ich 1 Jahr oder 2 Jahre im Ausland war. Es ist mir auch nicht um das gegangen. Ich wollte schauen, wie ich sportlich weiterkommen kann und wie gut ich werden kann. Und meine Einstellung damals, ich war nicht gedraftet, war, ich will eine Chance mir erarbeiten. Ich will nur eine Chance auf so ein Trainingslager haben. Ich will zeigen, wie gut ich sein kann. Und ich war davon überzeugt, wenn ich dort bin, dann, ja, ist ganz klar, dann wird das auffallen und dann werde ich diese Chance auch bekommen. So, und deshalb, das war natürlich auch recht eine naive Sicht der Dinge damals, aber das 99 war ich 25 und eigentlich für den Start eines Nordamerika-Abenteuers als komplett unbekannter Spieler in Nordamerika ja nicht die ideale Voraussetzung. Damals hat es ein paar Russen gegeben, die in späteren Jahren nach Amerika gekommen sind und dann in der NHL Fuß gefasst haben oder vielleicht in der AHL und dann in die NHL gegangen sind, aber die sind hingeholt worden Aber unbekannte Spieler aus Europa mit 25 ist nicht das. Die Jungen, die bauen sie über ein paar Jahre auf. Du gehst mit 18 hin und dann bist halt in den Nachwuchsligen noch und so weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte. Und ich habe gesagt, nein, ich werde diesen Weg so schaffen. Ein Jahr, ich werde dort einschlagen und gehen wir. So. Das hat der kleine Dieter sich so gedacht. Hab dann relativ schnell gelernt, dass der Hase ein bisschen anders läuft. Long Beach Ice Dogs waren eine von zwei Möglichkeiten für mich, da hinzugehen. Mhm. Und da habe ich es war kein Fehler. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe da bei den Long Beach Ice Dogs, die haben mir einen fixen Vertrag angeboten und haben gesagt, passt, du kommst hin, du spielst bei uns. Ich mache Los Angeles in der Nähe von Los Angeles Kings in Long Beach. Perfekt, der ist eine ist zwar kein Affiliate von den Los Angeles Kings, aber trotzdem eine enge Zusammenarbeit. Ich bin dort direkt vor der Nase, perfektes Umfeld, Los Angeles wollte ich sowieso. Das zweite war Salt Lake City, das waren die Utah Grizzlies, die damals mir ein Angebot gemacht haben, aber die wollten ein Tryout erst. Mhm. Und ich habe gesagt, Utah Grizzlies da in Utah, haben mich für das andere entschieden. Hinten nachgesehen, für meine Nordamerika-Karriere wären die Utah Grizzlies die bessere Wahl gewesen, weil die haben ein stabiles Management gehabt, die haben eine stabile Mannschaft gehabt, die haben eine gute Mannschaft gehabt und haben versucht, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Bei den Long Beach Ice Dogs war das eine andere Geschichte. Das war das letzte Jahr der IHL. Die Long Beach Ice Dogs, meiner Meinung nach, wollten sie gar nicht erfolgreich sein, sondern die haben einen Weg gesucht, diese Franchise, die wollten in der West Coast Hockey League spielen, was sie danach auch gemacht haben, weil in Long Beach hat kein Mensch Eishockey interessiert. Obwohl du direkt bei den Kings warst, in diesem Aquarium, direkt am Hafen, wo du gespielt hast, da war draußen ein großer Wal aufgezeichnet oder aufgemalt auf der Außenmauer. Ja. Da haben wir 2000 Leute gehabt in einem Stadion mit 14.000, 15.000 Zuschauern in dem alten Stadion. Außer es ist gegen die schlechteste Mannschaft der Liga gespielt worden, wo sie gratis Stoffpuppen für Kinder ausgegeben haben. Auf einmal haben wir 10.000 Leute gehabt. Also das war die Wertigkeit vom Eishockey. 2 Kilometer entfernt oder 3 Kilometer entfernt hat kein Mensch mehr gewusst, dass der Eishockey spielt. Oh, you play hockey. There's hockey in Long Beach. Das ist so. Hat niemand gewusst. Die Wertigkeit war andere und es sind hohe Verträge gezahlt worden für ältere Spieler in der IHL. Da haben sie einige gute Namen aus der NHL gehabt, die halt auf und ab gespielt haben und ein paar sehr gute Spieler, die sie dort geparkt hatten, die dann zu anderen nach Europa gegangen sind oder auf NHL-Verträge gewartet haben. Also ich bin dort hin und habe mir gedacht, wow, Weltklasse, weil das Niveau, das war europäisch, da waren so gute Spieler. Wir haben über weite Strecken oder über einen Teil der Saison haben wir den Nikolai Habibulin bei uns gehabt zum Beispiel. Ja. Wir haben den Jarek Haralach, den Wes Walls, der bei den Calgary Flames sehr gut war und in Europa, in der Schweiz eine lange Karriere gehabt hat. Den Nils Ekman, den František Kabale, den Jaroslav Modri, den zukünftigen tschechischen Kapitän, der bei den Kings, der Lenny Barry, der bei Frankfurt gespielt hat und in Deutschland in der DL ein Star war und dann auch eine lange Karriere gehabt hat in der NHL und einige solche Namen, wo ich gedacht habe, wow, Weltklasse. Aber der Hase hat halt dann ein bisschen anders gelaufen, weil ich habe dann gemerkt, hoppala, es geht nicht nur um Leistung, ich habe einen super Start gehabt, ich bin mit dem Ersten, das war wie man sich's eigentlich im Traum vorstellt. Trainingslager, alles gut, haben wir gut gespielt, habe in der ersten Linie gespielt mit dem Wes Walls und Nils Ekman. Perfekt, auf einmal fängt das an. 18 Spieler am Spielbericht, nämlich nur 3 Linien, 2 Tormänner, ein Extraspieler. Und auf einmal heißt's, dann ist ein Spieler in letzter Sekunde, der Scott Pearson ist verpflichtet worden, ein ehemaliger ein guter Goalscorer mit einem höheren Vertrag. Und dann hat es geheißen, ja, du, der muss jetzt spielen, weil die und die und die Spieler, die haben das und das Renommee, du bist der Neue, jetzt auf einmal war ich der extra Stürmer. Von der ersten Linie in der Vorbereitung auf extra Stürmer. Das war für mein Verständnis von wie man eine Mannschaft zusammenstellt, eine richtige, was, ich bin auf einmal nicht gut genug, ich war ja gewohnt, ich habe ja davor schon Europa-Erfahrung gehabt, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und auf einmal dort natürlich, hat kein Hahn danach gekräht, eh klar. Aber es hat gut funktioniert, aber auf einmal war der Extraspieler. Habe ich an dem ziemlich geknabbert einmal am Anfang. Dann war das erste, also Anfang, es war nur kurz, erstes Spiel, im ersten Drittel 0 Wechsel. Da habe ich den Schläger schon ein bisschen fester gegriffen. Also so, was ist jetzt? Ich will da rein. Dann kriege ich im zweiten Wechsel nach ein paar Minuten, okay, Dieter, du bist rein. Zack, spring aufs Eis, renn übers ganze Feld, in einen Angriff hinein, komme in den Slot, meine Lieblingsposition als Rechtsschütze, kriege einen Pass aus der Ecke im vollen Lauf, erste Scheibenberührung, Kreuzeck, Direktschuss. Nordamerika-Karriere mit der ersten Scheibenberührung in der Liga, erstes Tor. So, das war da, jetzt war so und jetzt geht's los. Das war der einzige Wechsel im zweiten Drittel. Das war's dann. So, im letzten Drittel kriege ich noch einen zweiten Einsatz. Ach, das gibt's ja nicht. Ist der blind? Der muss mir spielen. So diese, weißt du, wie halt Sportler denken, gell? Ja. Nächster Einsatz im letzten Drittel. Wieder so eine ähnliche Situation, in einen Angriff, in einen Aufbau hinein. Am Pass auf den einen, am Pass zurück, zack, wieder Angriff, Tor. Habe ein Tor, ein Assist in zwei Einsätzen gehabt im ersten Spiel. Und so ist aber die ersten 12 Spiele der Saison, ist es weitergegangen. Und ich habe halt nicht gewusst, also was ist denn da, bin ich im falschen Film. Dann gehe ich halt zum Trainer und sage, du, hat er damals geheißen. Der hat in Europa, in der Schweiz dann auch trainiert. Ja, er fällt mir jetzt nicht ein, der Name. Und sage ich, du, aber ich bin da, um zu zeigen, wie gut ich bin. Du siehst, dass ich den Platz habe, du siehst, dass ich gut sein kann. Hat selber in den Zeitungen gesagt, ja, ist ein Kandidat für NHL und so. Und dann sage ich, du, aber du musst mir aufs Eis lassen, damit ich das, ich habe dieses Jahr Zeit, um das zu zeigen. Und dann hat er mir so ungefähr gesagt, was willst du, österreichisches Würstel? Jetzt wirst du erst einmal lernen und wirst erst einmal schauen und dann werden wir schauen, was du machen kannst. Und wenn du da eine Chance kriegen willst, dann musst du mindestens 40 Tore schießen. Dann sage ich, aber von der Bank kann ich keine 40 Tore schießen. Ja. So, also ich habe lernen müssen, mit diesen Sachen umzugehen und habe dann aber, der Pavel Rosa war auch noch bei uns in der Mannschaft, ein unglaublich guter Spieler auch, der war super. Und habe dann gesehen, wie teilweise mit Spielern umgegangen wurde, wie gute Spieler, wirklich gute Spieler, aus unerfindlichen Gründen keine Chance bekommen haben. Andere wieder, die nicht halb so gut waren, regelmäßig gespielt haben. Nicht nur bei uns, weil wir haben auch die Verletzten, also die Spieler von den Kings dann bei uns gehabt, immer wieder. Und sind Spieler auch bei uns geparkt worden. Und wenn die gekommen sind, obwohl wir eigentlich keine Affiliation gehabt haben, keine offizielle, sind halt bei uns dann welche ausgetauscht worden. Wir haben über 70 Spieler, wir haben, ich glaube, fast 70 Spieler in der Saison in dieser Mannschaft gehabt. Es war ein Kommen und ein Gehen wie am Jahrmarkt. Du hast nicht gewusst, einmal sind 5 Russen da gewesen, da waren Tschechen da, dann war überhaupt keiner da, dann haben wir 5 Goons gehabt für irgendeine Partie, weil dann ist nur gerauft worden. Also, eines Tages komme ich rein in die Kabine, stehen da so Schlangenlederstiefel neben meinem Platz und da so ein Ledermantel, denke mal, was ist denn da jetzt los? Ist der Maldi McSorley bei uns gewesen? Zu dem Zeitpunkt. Der war natürlich mehr ein Begriff von Gretzky-Zeiten, was der den größten Idol und so sagt, holy moly, was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Malte McSorley bei uns gar kein schlechter Spieler. Ein super netter Kerl, ein bisschen crazy. Sein Bruder ist ja in der Schweiz jetzt bei Lugano Trainer. Mhm. Richtig spannend. Und auf einmal ist der da. Und also das war für meine Verhältnisse als Europa kommend, Mannschaft bauen und Chemie bauen und sich kennenlernen und so auf einmal da in diesem Geschäft. Was aber auch für, muss ich sagen, für dort eine, die haben einen geschäftlich anderen Hintergrund gehabt, ist auch vollkommen in Ordnung. Das war außergewöhnlich auch dort, aber da bin halt ich hinein. Und eines Tages ist dann der Dan Bylsma, der euch ein Begriff sein könnte, der ja dann mit den Pittsburgh Penguins den Titel gewonnen hat als Coach. Das war mein Roommate dann bei den Long Beach Ice Dogs. Der ist dann halt von den Kings als vierte Linie-Spieler oder als Healthy Scratch oder so, ist er, der hat so gekämpft. Und der war dann bei mir als Roommate. Und ich habe das natürlich dann miterlebt. Und wir auf der West Coast waren wir in Houston. Das war unser Hub für Auswärtsspiele. Da waren wir dann so als Basis. Das war irgendwie so ein bisschen mittendrin. Und dann sind wir halt hin und her geflogen. Und das waren recht lange Roadtrips, wenn man mal so, das sind so 18 Tage Roadtrips teilweise gewesen, die wir dann gehabt haben. Und da war er zum Beispiel mit. Und dann habe ich halt das auch mitbekommen, was es heißt, in der NHL zu sein, aber doch nicht in der NHL zu sein. Und da hat sich, warum ich das so lange erzähle, es hat sich meine verträumte Vorstellung von NHL und von diesem Weg gehen, hat sich ein bisschen verschoben. Erstens einmal habe ich gesehen, dass Spielertypen wie ich bin 1,75 groß, zu der Zeit war Erik Lindros, das war sowas, die 1,95, 100 Kilo Brecher und tough und hart, und das war, auf das ist geschaut worden. Meine Kategorie war der Theo Fleury und jeder Beste damals, unglaublich gute, der mit einer schweren Gehirnerstörung immer zu kämpfen gehabt hat. Bei den Anaheim Ducks hat er gespielt. Ihr wisst, wen ich meine. Unglaublich schneller, Paul Kariya. Ja. Paul Kariya, genau. Das war meine. da hat es ein paar Spieler gegeben, die so Typen waren wie ich und die waren einfach unglaublich gut. Und da habe ich gesehen, hey, weißt du was, es gibt eine Kategorie von Spielern, vielleicht bist du da doch, fehlt da noch ein bisschen was. Vielleicht, was auch immer es ist, da ist die Luft sehr dünn. Damit du in der NHL spielen kannst, musst du in der ersten oder in der zweiten Linie spielen, in einer Scoring Position, da hast du den. Und da habe ich gewusst, ich kann das für mich. Für mich war das immer klar, ich kann das, ich muss nur die Chance kriegen. Ich habe aber gesehen, dass viele andere auch extrem gut sind, dass es viele gibt, die nie die Chance bekommen. Aber in einer dritten, in einer vierten Linie habe ich überhaupt nichts verloren gehabt. Das sind ganz andere Rollen. Und da habe ich sagen müssen, weißt du was, in einem Jahr ist das ein Hirngespinst, das zu schaffen in dem Setting. Das sind andere, da müsst ihr 2-3 Jahre jetzt investieren, um vielleicht eine Chance zu kriegen. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, nein, mein Weg ist woanders. Und das war für mich aber so wichtig, dass ich das gegangen bin, weil ich war nicht dieser Superstar von Anfang an. Ich habe da wirklich, hätte diesen Weg gehen müssen. Und da habe ich gesagt mit 25, na, weißt was, ich habe in diese Karriere auch investiert. Diese Art von Leben, die ich sehe, wie andere jetzt leben, das will ich nicht. Ich setze mir andere Ziele, andere Träume und dann bin ich zu den Kölner Haien gegangen. Und dann hat dieser Weg in Europa angefangen. Für mich aber extrem wichtig, weil ich mit etwas abgeschlossen habe für mich. Ich habe nicht gesagt, man hätte und täte und mein Gott, na und ja, ich wäre ja auch so gut gewesen, sondern hey, weißt du was, ich war dort, ich habe es für mich gespürt, ich habe Entscheidungen getroffen und habe den nächsten Schritt gemacht.
Sicherlich auch für dich dann so gewesen zu sagen, ich habe es versucht und man kann sich nachher dann quasi nichts mehr vorwerfen, es nicht versucht zu haben, einfach um zu wissen, wie es gewesen ist. Ne?
Das war immer schon meine Einstellung. Ich habe viele Fehler gemacht im Laufe meiner Karriere auch und ich habe aber, und das ist etwas, was ich jetzt auch in Vorträgen und so immer erzähle, es waren diese Fehler, diese Niederlagen, dieses Versagen, aus dem ich in frühen Jahren sehr viel gelernt habe für mich, nämlich diese Analyse, was ist denn eigentlich wirklich gewesen, was hätte ich anders machen können, was werde ich das nächste Mal anders machen, was nehme ich mit, aber ich habe es versucht. Und da war ich immer schon ein bisschen dieser Grenzgänger für mich, dass ich diese Risikobereitschaft habe, dass ich sehr, sehr interessiert bin, wie sich andere Dinge anfühlen. Ich will das selber auch, ich will nicht über Sachen reden, die ich nur gelesen habe. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlt. Und dann kann ich davon reden. Und dann habe ich für mich aber, dann kann ich entscheiden, okay, das war gut. Ich hätte das und das anders machen müssen. Auch was meine Nordamerika-Sachen angeht, hätte ich im Vorfeld schon andere Entscheidungen treffen müssen. Andere haben es anders gemacht. Ist kein Problem, ich bin meinen Weg gegangen und das war immer schon so meine Einstellung.
Ja. Deine Titelsammlung, die ist ja alles andere als überschaubar, ne? 9 Meistertitel unter anderem, du bist in das österreichische Eishockey-Jahrhundert-Team gewählt worden, im Jahr 2012 war das. Gibt es eigentlich irgendwas, das du in deiner Karriere noch erreichen wolltest und es nicht erreicht hast, jetzt abgesehen von deinem NHL-Traum?
Du, was mir den NHL-Traum angeht, ich habe 2 Spiele gegen NHL-Mannschaften spielen dürfen.
Ja.
Und das war beides Mal in Österreich. Und einmal mit dem KAC gegen die Buffalo Sabres, damals, wo Dominik Hašek gerade der Superstar war. Da haben 2 Mannschaften gehabt, das war Tampa Bay und eben die Mannschaft mit den Buffalo Sabres eine Österreich-Tour gemacht. Und dann haben wir in Klagenfurt gegen die Sabres gespielt und da durfte ich ein Tor schießen gegen Dominik Hašek vor eigenem Publikum. Das war für mich so, okay, ich kann das, abgehakt.
Den Puck schnell mitgenommen.
genau. Nein, es war reines Glück, ich bin irgendjemandem im Weg gestanden. Aber diese Titel, schau, ich habe das ja selber nie gezählt. Das war nicht das Ziel, also es war das Ziel des Jahres, zum Schluss zu gewinnen, ja. Was ich aber im Laufe der Karriere immer mehr gemerkt habe, war eigentlich, dass dieses Erreichen von diesen großen Zielen, von diesem Titel, danach war eigentlich meistens nur K.O.
Okay.
Also diese Euphorie ist meistens sehr kurz gewesen, weil am nächsten Tag schon wieder das, okay, wie geht's weiter? Was kommt danach? Und da habe ich für mich gelernt, dass ich mich von dem verabschieden muss. Es geht nicht darum, ist wichtig, dieses Ziel zu haben, um eine Richtung zu haben, um eine gemeinsame Richtung haben zu arbeiten. Aber es ist der Prozess dazwischen, dieses jeden Tag hineingehen, jeden Tag Dinge zu finden, die man irgendwie besser machen kann und daran Spaß zu haben, an diesen Herausforderungen und da diese Liebe zu entwickeln und nicht nur dieses Titelgeiern und Titelhamstern. Und diese Art von Einstellung, und das ist ja so, wie mein Weg irgendwie sich so entwickelt hat mit diesen ganzen Umwegen und den Niederlagen dazwischen. Es waren noch einige andere in Köln und in Schweden auch, wo ich gleichzeitig große Erfolge gefeiert habe auch. Ich glaube, dass das dazu geführt hat, es gibt Organisationen, die auf eine gewisse Art und Weise, wo Menschen sind, die auf eine gewisse Art und Weise denken, mit welchen Leuten sie zusammenarbeiten wollen, was sie brauchen, damit was dazu passt zu der Kultur. Und man zieht sich so ein bisschen gegenseitig an. Und das ist so ein bisschen meine Erklärung, wie ich auf einmal nach Mannheim gekommen bin und wie dann zu den Kölner Haien gekommen bin und wie dann zu Färjestad nach Schweden gekommen bin. Und Titel um Titel, es war irgendwie, ich habe, wie ich die Statistik am Ende meiner Karriere angeschaut habe, und ich habe den Oberstatistiker in Klagenfurt angerufen, mhm, und habe gesagt, du bitte, weil ich die ersten Vorträge, mhm, vorbereitet habe. Und damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, habe ich so eine Slide zusammengestellt, wo halt oben steht, wie großartig ich war an Statistiken, und habe selber keine Ahnung gehabt, bis auf die letzten paar Jahre. Natürlich habe ich gewusst, die großen Stationen, aber nicht, wie viele Finale haben ich jetzt gespielt, wie viele Spiele waren das jetzt, ich vergiss das eine Woche später. Dafür kann ich mich an Spielstationen erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, und habe dann das zusammengeschrieben und bin draufgekommen, dass ich in 22 Profijahren in 17 Finale gespielt habe. In den verschiedensten Ländern, in den verschiedensten Mannschaften. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt, eigentlich ist das unglaublich, dieses immer die Chance zu haben, irgendwie zu gewinnen. Was macht den Unterschied aus? Wie war meine Rolle? Was habe ich so gut gemacht? Weil ich war ja nicht immer der Superstar oder der Oberpunktehamster. Ich war dann viele Jahre Kapitän von Mannschaften. Was habe ich so anders gemacht? Warum? Wie denken Organisationen? Wie bauen sie Mannschaften? Was macht Erfolg aus? Und mit diesen Dingen habe ich mich mehr und mehr beschäftigt. Und das war für mich das Besondere eigentlich der Karriere, dass ich diese Ehre gehabt habe und dieses Glück gehabt habe und dafür gearbeitet habe, dass ich von solchen Organisationen verpflichtet worden bin. Und dann kommen Titel raus, und dann, wenn man 22 Jahre irgendwo im Profigeschäft auf höchstem Niveau unterwegs ist, ein paar Rekorde wirst du immer brechen, wenn du lange genug dabei bist. Ob das jetzt dann gut war oder schlecht war. Aber das natürlich stimmt, diese Auszeichnung, ins Jahrhundertteam gewählt zu werden, natürlich bin ich auf das sehr stolz. Viele andere hätten das auch verdient. Ich war einer davon. Und einige meiner guten Freunde, die parallel ihre Karrieren gehabt haben, sind auch noch dabei. Das ist eine riesige Auszeichnung. Ich kann mir jetzt von dem nichts abschneiden. Das ist etwas, was im Regal steht. Mhm. Aber es zeigt einfach, dass ich ein paar Dinge gelernt habe. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was mache ich mit dem? Wie kann ich das ins weitere Leben übersetzen? Mhm. Und was kann ich davon weitergeben?
Ja, ist ja sicherlich auch eine Art von Wertschätzung dir gegenüber, vor allem in erster Linie, ne?
Genau.
Was aktuell ist, du hast ja an 3 Olympischen Spielen auch teilgenommen. Beschreib uns doch mal diesen Mythos Olympia. Man hört es ja immer wieder.
Du hast diese Frage gestellt, was das Ziel, das habe ich nicht beantwortet, was ich gerne erreicht hätte. Und das sind Olympische Spiele. Das sind ein paar Momente in meiner Karriere, und da hat leider Gottes Deutschland auch einen großen Anteil daran, dass ich die bittersten Niederlagen in meiner Karriere. Ich bin niemandem böse, wir haben es selber in der Hand gehabt. Die anderen waren einfach besser. Aber das waren Spiele gegen Deutschland, gegen Frankreich zum Beispiel, die dazu geführt haben, dass wir uns 2-mal nicht für Olympische Spiele qualifiziert haben während meiner Karriere. Und das hat mir persönlich extrem, extrem weh getan, weil da meine große Leidenschaft und meine große Ehre dahinter ist, für Österreich zu spielen und zu Olympischen Spielen zu fahren. Das war für mich das Nonplusultra. Die ersten Olympischen Spiele waren 94 in Lillehammer. Ich kann mich ans Eishockey überhaupt nicht erinnern, dass ich da überhaupt gespielt habe, ganz ein paar Szenen, aber ich kann mich an alles andere rundherum erinnern. Und das passiert bei Olympia bei vielen ja so oft, dass es so schwierig ist, den Fokus zu halten fürs eigentliche Event, wo du spielen sollst, weil die Eindrücke rundherum so unglaublich sind, dass du ja die irgendwo einsperren musst, damit du nicht abgelenkt bist, weil du so aus dem normalen Umfeld rausgerissen bist und weil alle Abläufe 100% anders sind. Mhm. Und dann sollst Leistung bringen. Und da sieht man ja leider Gottes, dass dieser olympische Gedanke ja schon lange nur noch am Papier besteht in den meisten Fällen. Wenn dann Athletendörfer irgendwo ausgelagert werden oder überhaupt ganze Mannschaften in Hotels untergebracht werden, komplett abgeschottet, wo es dann wurscht ist, vor allem im Skizirkus zum Beispiel ist das sehr stark, wo es eigentlich wurscht ist, ob sie in Val d'Isère sind oder ob sie jetzt bei den Olympischen Spielen sind oder Kitzbühel, da geht es nur um dieses eine Event, die sehen niemanden und hören niemanden rundherum, kriegen von dem Ganzen überhaupt nichts mit, machen ihre Rennen und sind wieder weg. Das ist für die Leistung, ja, weil halt olympisches Gold oder olympische Medaillen sowas für die Karriere bedeutet, ein Leben verändert. Ganz einfach, ist es verständlich. Die Olympischen Spiele, so wie ich aufgewachsen bin, ich bin mit Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen aufgewachsen, da ist es um den alten griechischen Gedanken gegangen. Mhm. Und das hat auch mir nicht besonders gut getan, weil ich meistens schlecht gespielt bei Olympischen Spielen, weil ich einfach komplett abgelenkt war. Bei den ersten 100%ig und dann ist es besser geworden. Die letzten waren, das Salt Lake City war damals gerade nach 9-11, das, ja. Dieses Jahr danach, da war man in einem Hochsicherheitstrakt, das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann war noch, davor war noch Nagano 1998, ja. Wo ich noch dabei war, was auch ein ganz eigenes Erlebnis war. Und danach wäre gewesen Turin. Und was habe ich noch versäumt? War noch irgendwas in... Ich hab die Jahreszahl. Aber zweimal haben wir die Quali nicht geschafft und das waren die bittersten Niederlagen, weil ich hätte die Chance gehabt, weil ich so früh dabei war, 5-mal bei Olympischen Spielen mit Österreich zu sein. Und das war natürlich jetzt wieder, das war mir bewusst, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Sportler auf der Welt, die 4-mal oder 5-mal bei Olympischen Spielen dabei sein können. Und das war für mich etwas, also wenn ich das erreichen kann, ich weiß, man muss den Jungen irgendwann mal Platz machen, aber meine Einstellung ist so, sollen sie zeigen, dass sie besser sind, dann werden sie sich den Platz verdienen. Und das habe ich schon damals als Kapitän in meinen Mannschaften gesagt. Ich habe auf die Jungen immer sehr aufgepasst, beziehungsweise habe sie versucht, alles weiterzugeben. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr glaubt, dass ihr eine Sekunde Eiszeit von mir kriegt, gratis, dann habt ihr euch getäuscht. Ich zeige euch alles, was ich kann, aber so wie ihr tut's, fahre ich eigentlich noch in ein paar Jahren um die Ohren, ist mir komplett wurscht. Ihr müsst Leistung zeigen und dann, und dann trete ich zur Seite, überhaupt kein Thema. So, das war grundsätzlich meine Einstellung und das war im Nationalteam auch so. Sag du, wenn ich gut bin, wenn mich der Trainer fragt, wenn ich was leisten kann, da geht es jetzt nicht um mich, aber wenn die Leistung entscheidet, so lang bin ich dabei. Und das habe ich halt nicht geschafft, dann diese Olympischen Spiele noch mitzuspielen mit Österreich, weil auch Deutsche da besser waren als wir damals. Diese Nadel ist tief gesessen. Ich habe es überlebt, aber es wäre schön gewesen.
Ah, ja. Jetzt haben wir mal so über das Sportliche gesprochen, aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf dich als Person. Ja. Ich habe ja einige Interviews von dir recherchiert, wie ich fast sage, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Und was mir immer wieder auffällt, wie klar du deine Botschaften rüberbringst, neben einem wunderschönen, klaren Akzent, dass wir hier auch wieder Zeuge davon werden. Da ist kein Stolpern, da ist kein... wo lernt man sowas oder ist das Talent?
Also, das ist auch etwas, was ich in Coachings und in Vorträgen sehr oft verwende. Eine gewisse Veranlagung zur Sprache war in unserer Familie grundsätzlich einmal wichtig. Kärnten, das Kärntnerisch an sich, das Deutsch, das Kärntnerische, der Dialekt, ist ein sehr ausgeprägter Dialekt, so wie halt auch in Deutschland in einigen Regionen. Wir haben immer Hochdeutsch in der Familie gesprochen. Aber einfach nur, weil meine Eltern gesagt haben, das ist grundsätzlich wichtig, dass man weiß, wie man sich ausdrücken kann. Und das haben sie halt Wert gelegt. So, das war jetzt einmal etwas, was ich aus meiner Jugend, das war jetzt nicht militant oder so, aber das war einfach bei uns, war Sprache wichtig in der Familie an sich, sich richtig auszudrücken. Möglicherweise habe ich eine gewisse Veranlagung mitgebracht, aber bei mir war das gleich wie bei jedem anderen Kind. Ich war nicht unbedingt der Erste, der aufgezeigt hat, darf ich bitte was sagen vor anderen. Auch das ist etwas, was ich geübt habe im Laufe der Zeit. Und versucht habe zu kultivieren. Und da ist aber auch ein Gedanke immer dahinter gewesen. Ich weiß, dass öffentlich sprechen eine der drei größten Ängste von Menschen auf der ganzen Welt ist. Wir haben durch alle Altersgruppen unglaublich. Öffentlich sprechen. Wovor man da so Angst haben kann, ja, sich blamieren, was auch immer. Man kennt die Gedanken. Klar, hoffentlich sage ich keinen Blödsinn. Aber ich habe mir das irgendwie für mich so in mein Hirn eingebrannt, Ich weiß, wenn da 10 Leute oder 20 oder 30 Leute stehen und du sagst was, dann sind 29 andere froh, dass nicht sie diejenigen sind. Also ich kann überhaupt nichts falsch machen. Und so habe ich das angefangen, irgendwie zu üben. Und das eine vermeintliche Schwäche zu einer meiner Stärken zu machen. Ja. So, jetzt habe ich das natürlich als Kapitän und vor Kameras und so als Sportler immer wieder üben können. Und ich war da insofern ganz beliebt, glaube ich, weil ich nicht nur diese Standardantworten gegeben habe, die ich selber nicht leiden kann, wenn ich Sportler zuhöre bei Interviews und da kommt irgendein Blödsinn daher. Es kommen meistens auch blöde Fragen. Und du hast gewonnen, wie fühlst du dich? Ja. Ist schwierig, da höre ich viel lieber Interviews von einem Mario Basler oder von einem Thomas Müller oder von einem Felix Neureuther und so, von so coolen Typen oder Frauen auch, die auf, wo man merkt, da ist Emotion dahinter und da ist ein Gedanken dahinter. Weltklasse. Habe ich gewisse Vorbilder gehabt und gesagt, okay, schau mal, wie machen denn das die? Wie will ich das machen? Habe versucht, das eben zu üben. So, als Kapitän habe ich es üben können. Natürlich als Sprachrohr der Mannschaft auch. Und jetzt hinten auch als Trainer, na, als Trainer wäre ganz gut, wenn du Kommunikation irgendwie drauf hast und weißt, wie du mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich reden musst, damit deine Botschaft rüberkommt. Und das hat sehr viel mit anderen Menschen lesen zu tun. Und das habe ich versucht, irgendwie zu üben, dass ich einen Raum irgendwie lesen kann. Was für Energie ist da drinnen? Wen erwischst du mit der Botschaft? Wer ist gerade eingeschlafen, geistig, auch wenn er dir anschaut? Und so. Und das habe ich so, da wird immer meine Assistenten auch gehabt, wie dann ein Coach war, gesagt, okay, das ist die Botschaft, die wir rüberbringen wollen. Glaubt ihr, dass das so funktioniert? Ich habe mir gedacht, ich gehe das so und so an. Aber mal schauen, wie die Stimmung ist und dann werden wir entscheiden, was es braucht. Du beobachtest von da. Und danach gehen wir sofort zusammen Feedback. Wie haben wir die Energie transportiert? Was hat funktioniert? Was war gut? Habe ich irgendeinen Blödsinn gesagt? Muss ich mir irgendwas abgewöhnen? Und so. Und so ist dann durch Übung ein gewisses Gefühl entstanden. Und jetzt bin ich halt natürlich auf der Bühne auch und als Podcaster und versuche da immer besser zu werden. Das ist natürlich auch ein Handwerk und habe da meine Vorbilder. Und manchmal geht es halt besser, manchmal geht es halt schlechter. Bei mir ist oft die Geschichte, dass die Profis, die wissen ganz genau, wenn sie 45 Minuten Zeit haben, dann sind sie bei 44, 59 haben sie den letzten Satz beendet. Ohne auf die Uhr zu schauen, zum Beispiel, und haben alle Punkte richtig rübergebracht. Ja. Und an dem muss ich noch arbeiten.
Okay. Ich merke das auch, glaube ich auch, mit diesem Podcast hier, wie sich auch unsere Sprache so ein bisschen verändert hat. Also wenn man mal Folge 1 nimmt, eine Katastrophe, bitte nicht hören, liebe Hörer, nicht hören, das ist schlimm. Wo man zwischendurch mal so ein macht oder diese Pausen oder so. Und jetzt, wir sind bei Folge 52, glaube ich, ne? Helmut, sind wir?
Ja.
Genau. Wie sich das so verbessert hat, aber so ein bisschen, also nicht bewusst, man macht diese Fehler einfach nicht mehr. Man hört sich das auch an, was man da so einquatscht und denkt, boah, hoffentlich habe ich da keinen Schmarrn erzählt. Ne? Ja. Aber mittlerweile glaube ich einfach mal, in Anführungsstrichen, dass man sich das ganz gut anhören kann, was wir hier so fabrizieren.
Ne? Ja, aber wie ist das passiert? Einfach durch Anfangen und dann üben und besser werden. Und so wie du sagst, genau. Folge 1, ja, bei mir doch genauso. Wenn ich mir das anhöre, ja, bist du deppert. Aber mein Mentor und mein Lehrer hat gesagt, produzieren, gämmer. Es geht um den Inhalt. Die Leute hören, ob das ehrlich ist, ob da Emotion dahinter ist, ob das aufgesetzt ist, dann kannst du es sowieso vergessen oder ob das gut rüberkommt. Und das Mikro ist am Anfang komplett wurscht. Die Kamera ist am Anfang komplett wurscht. Diese Ums und Eis und Versprecher drauf gepfiffen, irgendwann einmal wird die Qualität automatisch besser und auch wichtiger.
Ja.
Aber die erste Folge ist meistens ganz unten beim Scrollen. Und da scrollt, wenn du 50, 60, 70 Folgen hast, auf die erste Folge scrollt niemand mehr. Insofern ist das genau der richtige Ansatz von euch, weil die meisten Leute, auch was das Podcasten angeht, die warten heute noch immer auf die Kamera, die sie unbedingt brauchen oder auf das gute Mikro, das leider Gottes zum dritten Mal schon nicht geliefert worden ist, damit sie endlich anfangen. Und andere nehmen einfach das Handy und reden rein. Ja. Und und das funktioniert auch.
Ja, sehr gut. Auf deiner Homepage Future Stars, die wir auch nochmal in die Shownotes packen werden, geht es um Mentoring für junge Menschen, die erfolgreich werden möchten oder es schon sind und vielleicht noch besser werden möchten. Erzähl doch mal im Detail, was man bei dir bekommt.
Naja, also ich verwende die Rhetorik aus dem Sport. Wenn ich von Vorträgen, also auch was ich gelernt habe oder jetzt mache seit 1,5 Jahren auf Social Media auch unterwegs bin. Ich habe davor wenig Berührung gehabt mit diesen Sachen. Ich habe das lernen müssen oder gelernt, ein neues Publikum zu erreichen, weil mit Anfang 40 hat meine Sportdirektor-Karriere geendet. Und ich habe mir einige Fragen stellen müssen. Ich war 40 Jahre im Sport unterwegs, habe sämtliche Rollen da durchspielt, ein bisschen eine Erfahrung sammeln dürfen, habe aber das Gefühl gehabt, da ist noch mehr. Ich war immer schon so interessiert, in den verschiedensten Bereichen zu lernen, was ich erzählt habe, dieses sich selber austesten, ist das was für mich? Und jetzt habe ich dann die Chance bekommen, einmal nachzudenken. So, jetzt bin ich mal draußen aus dieser Welt und habe nicht den nächsten Vertrag und den nächsten Vertrag und den nächsten Vertrag schon und weiter, sondern absichtlich dann auch einmal gesagt, na, jetzt muss ich mal durchatmen, ich bin ein bisschen müde. Es gibt nur was anderes, ich möchte neue Dinge lernen und habe dann berufliche Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, diese Botschaft von mir, was ich gelernt, ich bin eben drauf gekommen, was eigentlich alles wichtig war, was ich alles gelernt habe, wo ich selber falsche Glaubenssätze hatte, wo jetzt noch so viele Sportler daran leiden, weil dann von klein auf eingeredet wird, du hast ja nichts Gescheites gelernt. Was kann denn ein Sportler schon oder eine Sportlerin? Was ist denn das schon? Was ist denn das für eine Ausbildung? Man braucht ja heutzutage eine Ausbildung. Am Papier muss irgendwo ein Stempel oben stehen, weil sonst kannst du ja nichts. Ja. Ist in vielen Bereichen sicher richtig und sicher gerechtfertigt, aber das, was dich wirklich erfolgreich macht, da steht nicht auf dem Papier oben, sondern es ist das, was du als Persönlichkeit mitbringst. Wie du dich in Teams verhältst, wie du mit Druck umgehst, unter Anführungszeichen, wie du aus Krisen rauskommst, was du geben kannst, und nicht nur warten, dass sich andere besser machen, dieser innere Antrieb, eben dieses selber in die Hand nehmen, das ist es. Und da kann man halt im Sport extrem viel lernen. Für mich war es halt der Mannschaftssport. Und wenn du auf den Job Report vom World Economic Forum für 2025, der Blick in die Zukunft, wie wird sich Arbeit verändern, was für Skills müssen mitgebracht werden, dann steht da ganz oben die Fähigkeit, in Teams zu arbeiten, Kreativität und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. So. Und Leadership in den höchsten Bereichen im Business, wo ich jetzt als Leadership Coach sehr viel arbeite, in Unternehmen, wo es um Unternehmensführung geht, um andere Art von Leadership, aber auch um eine andere Art der Zusammenarbeit von Teams oder Etablierung eines Champions, Champion Mindset in Firmen. Auf einmal ist das, was wir im Sport in den 40 Jahren, ja, was ja keine Geheimnisse waren, was ja das Um und Auf war, damit du jemals eine Chance hast, erfolgreich zu sein, auch zu was, etwas zu gewinnen zum Schluss, was ich ja auf so vielen Stationen überall in verschiedensten Kulturkreisen überall das Gleiche war und eingesaugt habe, mich auf einmal sagen das die Leader von den größten Unternehmen der Welt. Die Art der Leadership muss sich verändern und die Hierarchien ändern sich und die Leute brauchen andere Sachen und fragen nach dem Warum und brauchen den Sinn und müssen auch eine Wertigkeit haben. Und also sage ich, du, ein Traum, weil das, was ich gelernt habe, auf einmal wird überall woanders gesucht, wie ein Stück halt Brot, unbedingt. Jetzt gibt es noch immer viele, die glauben, Leadership heißt, man muss alles können, alles wissen und ja keine Schwäche zeigen. Es gibt aber auch schon viele aus der neuen Generation in unserem Alter, die sehr wohl sagen, ja, ich bin gut in dem, was ich mache. Jetzt bin ich aber in der Position, aber du, ich brauche dringend Hilfe, weil ich bin vor der Truppe als Leader an sich. Ich bin ein Fachdepp. Ich kann das super, aber eine Mannschaft anführen, puh, bitte, bitte helft's mir. Und das ist ja schon ein wahres Zeichen von Stärke, wenn jemand in einer Position sagt, wo er entscheiden kann. So sagt du, bitte kann mir jemand helfen. Und das mit solchen Leuten will ich zusammenarbeiten. Und da habe ich jetzt meine Stimme gesucht. Wie kann ich das aus dem Sport, diese wichtigen Eigenschaften, übersetzend einem größeren Publikum zugänglich machen? Weil es sind die Zeiten sehr schwierig geworden. Corona-Zeit ist ja in diese Zeit hineingefallen, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und wo von heute auf morgen ja alle Veranstaltungen, alle Bühnen geschlossen wurden und meine Speaker-Karriere war zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Und auch die Karriere meiner Frau in ihrem Fashion-Business mit Modepartys und mobilen Modeveranstaltungen von heute auf morgen, wie bei so vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt, erledigt. Und da hat mein Krisenmodus im Sport, die Denkweise im Sport wieder sofort angefangen. Okay, Was heißt das jetzt, wenn alles schief läuft? Weil was ist der Leistungssport? Ist eigentlich permanent Auswege aus Krisen finden. Mhm. Die Basisfähigkeiten so gut zu können, dass du dich auf das hundertprozentig verlassen kannst, dass wenn die Kacke am Dampfen ist, entschuldigen die Ausdrucksweise, und die ist ja permanent irgendwie am Dampfen, dass du schnell wieder rauskommst. Und das machen die Profis, dass ihr niedrigstes Niveau so hoch ist, dass es höher ist als das Top-Niveau von den meisten anderen. Das ist der großen Schwankungen nicht passieren. So, und für mich war das jetzt ganz klar, okay, passt, umändern, Denkweise ändern, was kannst du machen, wie können wir sofort umsetzen und dann anfangen, in kleinen Schritten dran zu arbeiten und andere zu inspirieren. Und mit dieser Art von Einstellung, meine Geschichte zu erzählen, habe ich immer mehr Leute erwischt, die gesagt haben, boah, genau das habe ich jetzt gebraucht. Das war der Grund, warum ich den Podcast angefangen habe, wo ich andere Leute interviewe, ihre Geschichten zu erzählen, um dann irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden, um andere Menschen zu inspirieren, weil oft ist es ja nicht der, du brauchst ja nicht unbedingt die Anleitung, die Bedienungsanleitung und so musst du das machen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Es ist ja alles schon meistens da. Es ist ja oft nur ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Unsicherheit da. Es reicht ein kleiner Schubfer. Du brauchst das Umfeld irgendwie, das dich inspiriert. Du merkst, dass anderen ganz gleich geht wie dir. Und auf einmal geht's wieder wie von selbst. Und es baut sich ein gewisses Momentum auf. Um das geht's. Und das wollte ich halt transportieren anfangen. Ich bin aber Papa von 4 Kindern. Und das, was mir am allerwichtigsten ist, bei mir heißt Frauen und Kinder zuerst, nach wie vor. Investieren in die Jugend. Was kann ich weitergeben? Weil auch ein bisschen nämlich das immer dieses doppelte Denken. Es wäre nicht schlecht, wenn meine Kinder zu solchen Erwachsenen, zu solchen selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen, dass sie für die Herausforderungen kommen werden, offen sind und gewappnet sind, weil das sind die Probleme, die sie für mich dann lösen müssen oder für uns lösen müssen. Also diese Einstellung früh schon entwickeln. Und aus dem Jugendsport, aus dem Nachwuchssport sehe ich, was da teilweise natürlich passiert, dass es gerade auf dem Gebiet, jetzt im Sport spezifisch auch, im Eishockey, wird an vielen Skills wird gearbeitet. Die Möglichkeiten werden immer besser und unglaublich. Aber investiert in das, was dann wirklich auch bei den Profis den Unterschied macht, in der Einstellung, in Tools, wie ich meinen Tag bestens einteile, wie kann ich energetisch am richtigen Niveau sein, was mache ich für Techniken, um mich vorzubereiten, wenn ich vor einer wichtigen Situation stehe und unter Druck komme, so kleine Hacks und Tricks, die man sich aufbauen kann zum Beispiel. Dem wird überhaupt nicht gearbeitet, weil Mentaltraining, das klingt schon so, was brauchst du, musst zum Psychiater gehen, was ist mit dir los, bist nicht stark genug im Kopf oder was? Also so blöde Denkweisen, die nach wie vor viel vorhanden sind. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das kann ich weitergeben, meine Erfahrungen weitergeben, was habe ich gelernt aus meinen Niederlagen hinten nach, was hätte ich gerne früher gewusst, mit 14, 15, 16, 17, 18, 19, wo ich die Mentoren in einem anderen Bereich gehabt habe, aber in dem Bereich auch viele Fehler gehabt habe und auch einige Dämonen gehabt habe und einige eigene Erlebnisse, die ich gerne anders gelöst hätte. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen Jugendlichen helfen, früher auf das draufzukommen und zu lernen, wie man das schon in jungen Jahren trainieren kann. Weil stell dir einmal vor, was das auch für ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man an Dingen arbeitet, so wie zum Beispiel ich erzählt habe von dem öffentlich Reden, bewusst an Dingen arbeitet, die über Jahre dann auf einmal ein Skill werden, wo andere ein Riesenproblem haben und du hast wirklich die Nase vorne, wenn du angewöhnst, in dich zu investieren. Das ist so dieser Gedanke hinter den Future Stars, wo ich die Erfolgsgeheimnisse aus dem Profisport für die nächste Generation weitergeben will, aber nicht nur ich alleine, sondern ich bringe auch Profis und Experten aus anderen Blickwinkeln, aus der Kunst, aus der Kultur, aus dem Extremsport hinein, um zu erzählen zu lassen, wie sie das gemacht haben, um auch richtigen Zugang geben zu können, wo man direkt Fragen stellen kann zu Leuten wie mir zum Beispiel, die man sonst vielleicht im Fernsehen sieht oder nur liest davon, aber niemals den direkten Zugang hat. Und das mache ich jetzt in so Sommerkursen, da soll so ein Mentoring-Club auch daraus entstehen, online, wo man Jugendliche über das ganze Jahr begleiten kann und wo eine Community von Future Stars entsteht, die diese Einstellung trainieren, was kann ich beitragen? Zu viele sagen, ja, Trainer mach mir gut, Lehrer mach mir gut, ich kann ja schon alles. Ach, das ist zu einfach für mich, ich bin ja schon besser. So, na, Basisarbeit, keep it simple. Back to the Basics. Das ist so dieses. Und das ist jetzt, sind jetzt die ersten Gehversuche. Mhm. Der erste Kurs von den Future Stars ist jetzt seit 3 Wochen im Gange. Ich kriege super Feedbacks. Es ist ganz spannend. Jetzt gestern Abend gerade wieder ein langes ein Live-Call gehabt. Mhm. Und auch ein Webinar dazu. Und jetzt wird der Mitgliederbereich wird mehr und mehr angepasst. Die Bibliothek wird immer größer, weil ich verbinde das Wissen mit Call to Actions, mit Übungen, mit den Lives, wo Fragen gestellt werden können, mit dem Austausch, mit Voice Messages über eine Telegram-Gruppe. Jeden Tag in der Früh, wenn Sie aufstehen, kommt die erste Nachricht mit irgendeiner Challenge oder irgendetwas, wo wir uns in der Gruppe austauschen. Mhm. Die Inspiration des Tages zum Beispiel oder Challenge, das kommt dann in die Gruppe, die wird immer mehr und da reden auf einmal junge Leute, die sich gar nicht kennen, erzählen dann davon, womit sie vielleicht zu kämpfen haben vor ihrem Tennis, vor ihrer Tennispartie. Da sind Tennisspielerinnen aus Deutschland dabei, da ist ein Jugendlicher aus Australien, der steht um 4 in der Früh auf, damit er beim Live-Call dabei sein kann.
Wahnsinn.
Das sind Eishockeyspieler, Fußballer und das ist absolut lässig. Mhm. Es ist nur etwas, was ein bisschen ungewohnt ist, in unseren Breitengraden einen Mentor zu haben, mhm, oder über Dinge zu reden, die nicht so greifbar sind, weil es wird ja lieber an den Skills, an den Shooting-Fähigkeiten trainiert natürlich, als an dem, was dann noch wichtiger ist, wenn es dann Richtung, ja, Leistung geht auch. Aber es ist nicht nur etwas, was für Sport geeignet ist, sondern es ist eher eine ganzheitliche Sicht der Dinge. Mhm. Einfach Jugendlichen helfen, am Selbstvertrauen zu arbeiten, an Techniken, wie man mit Druck umgehen kann, an, mhm, Selbstzweifeln und diese ganzen wichtigen Dinge, die einfach auch ermöglichen, im Sport erfolgreich zu sein, aber nicht nur.
Ja, mega. Also sehr, sehr interessantes Thema vor allem. Auch die Hörerinnen sind natürlich sehr, bieten wir an, sich da mal schlau zu machen auf deiner Homepage. Und vielleicht ist das ja auch was für den einen oder anderen. Auch nicht nur für Sportmenschen, sondern auch für ganz normale Menschen.
Ganz sicher. Anführungsstrichen. Ja. Ganz sicher. Du, ich habe auch ein paar, genau, Gastzugänge zur Verfügung gestellt. Es sind auch schon Jüngere dabei. Jüngere, mhm, Kinder sind jetzt hin und wieder auch teilweise 11-12-Jährige dabei schon, okay, die auch schon anfangen, sich über Dinge Gedanken zu machen. Und, mhm, man kann ja nie früh genug anfangen, Dinge zu üben. Und das ist, ja, eben schön, wenn dann ein Feedback kommt von jemandem. Du, ja, ich gehe jetzt ganz anders in die Spiele. Deutsche Tennisspielerin, die sagt, sie hat sich immer so fertig gemacht, weil sie gegen Bessere spielt und dann mit und mit schlechten Erwartungen da irgendwie, ja, sich vorher schon schlecht redet und was nicht alles. Und dann fühlt sich das dann so. Und jetzt hat sie ihre Denkweise komplett geändert. Und so, das ist schön, weißt du, ich hab niemanden, ich weiß nicht, die Welt erklärt. Aber diese Inputs, diese Inspiration reicht schon, dass junge Leute von sich selber einen Antrieb finden, um Verhaltensweisen irgendwie zu ändern. Und das ist dann schön und das ist gut. Insofern freue ich mich, je mehr das auch bei uns angenommen wird.
Ja.
Und es ist ganz erstaunlich, wenn man mit erfolgreichen Menschen in anderen Bereichen auch redet, reden alle von den gleichen Dingen. Mhm. Und das fängt alles irgendwie mit dir an. Und das ist das, womit wir uns eigentlich immer am wenigsten beschäftigen. Dabei gibt es auch da gewisse Systeme, die man auch dann verfolgen kann. Und das ist mein Ziel, da ein bisschen, ja, mitzuhelfen.
Sehr schön. Du hast ja gerade schon mehr oder weniger Kinder angesprochen. Darauf zielt so ein bisschen meine nächste Frage. In einem Interview hast du mal den Satz gesagt, den ich als Vater sehr interessant fand. Ich glaube, wir stehen unseren Kindern oft im Weg. Versuchen wir noch viel zu oft unsere Kinder in Richtung zu lenken, anstatt das Talent sich entwickeln zu lassen. Also ich kenne es ja nicht von mir. Also meine Kinder sind 7 und 5. Das dauert alles noch. Aber ich kenne auch viele, die ihre Kinder in Vereine stecken oder in Hobbys stecken. Passiert das vielleicht manchmal ein bisschen too much over the edge, dass man da die Kinder so ein bisschen versperrt?
Ja, ich habe meine Denkweisen auch ändern dürfen, indem ich war ja in diesem Nachwuchssport selber, ich war ja verantwortlich für die ganze Nachwuchsabteilung, hm, und dann später als Sportdirektor fürs Ganze beim KAC. Hm. Und da haben wir halt im Trainerteam die ganze Diskussionen gehabt, da müssen wir noch mehr und 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 das geht doch besser. Und das, was alles richtig ist, wenn du auf diesen einen Sport schaust. Wenn du aber aus dem herausgehst und dann als Familienvater zum Beispiel auf das schaust, wie die Tagesabläufe sind, wie viel Stress das teilweise auch ist, von einem Termin zum nächsten Termin und das muss noch reingedrückt werden und da müssen sie gefördert werden und da müssen sie gefördert werden, Und es bleibt überhaupt keine Zeit mehr für eine normale Entwicklung übrig. Einfach nur mal für Langeweile, Nasenbohren, draußen im Garten herum oder einfach nur mal irgendwas erfinden, zum Beispiel. Und dann Eltern vor mir gesessen sind, die gesagt haben, im Juli oder Anfang August, mein Bub hat schon 90 Eisstunden gehabt. Mit 11 Jahren. Im August. Dann habe ich gesagt, ja, spinnst du? Was machst denn du bitte mit deinem Kind? Jede Woche irgendwo auf irgendwelchen Trainingslagern, ja, der will das unbedingt. Ne, das glaube ich schon. Man kann ihn viel einreden und hineindrücken. Natürlich taugt ihnen das, aber wohin geht denn die Reise? Wo ist denn dann mehr und mehr und mehr und mehr? Und da habe ich schon gesehen, auch in meiner Laufbahn, dass es diese frühe Spezialisierung ist ein Riesenproblem. Da halte ich sehr mit den Skandinaviern bis zu einem gewissen Alter wenig Druck, viele Sportarten ausprobieren und nicht auf Wettkampf gehen und auf Leistung. Das ist bei uns in unseren Breitengraden, glaube ich, ein Riesenproblem. Aber insgesamt in der Entwicklung von den Kindern, ja, das ist, wie viele Erwachsene oder viele Eltern projizieren ihre eigenen Träume in ihre Kinder und glauben, dass das halt der einzige richtige Weg ist. Und das ist etwas, was man, glaube ich, schon überdenken sollte. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sich um ihre Kinder wahrscheinlich gar keine Zeit haben, sich ordentlich zu kümmern und dann auch vieles verloren geht, weil halt niemand da ist, der irgendwie auch fördert und fordert. Also da ein Patentrezept zu finden, ist extrem schwierig. Ich weiß nur, dass wir damals als Club das ganzheitlicher gesehen haben oder angefangen haben zu sehen und sagen, du, es geht eigentlich nicht um das, was jetzt in der Spitze herauskommt, was wir an Infrastruktur für den Profizirkus und für den Weg in den Profizirkus produzieren oder zur Verfügung stellen. Wir müssen weg von dem Denken, ein Nachwuchsprogramm ist nur dann erfolgreich, wenn viele den Sprung in den Profisport schaffen. Noch viel wichtiger ist, was man für Perspektiven und was die Jugendlichen und Kinder und Jugendlichen lernen und was für sie ihre Identität aufbauen, was sie für Liebe für den Sport zum Sport entwickeln, die es nicht in den Profizirkus schaffen, weil rein realistisch gesehen sind das 8-1%, die es nicht schaffen werden, die vielleicht alle die Träume haben, wenn sie anfangen. Sind das dann alles Versager oder wollen wir, dass die glauben, sie sind schlechter als die anderen, nur weil sie es nicht geschafft haben? Also was für Werte, also eher wertebasierend und gemeinschaftsbasierend. Und die Realität war einfach so, ja, der Club hat keinen öffentlichen Auftrag oder keinen familiären Auftrag in Erziehung oder Bildung im herkömmlichen Sinn. Aber in der Praxis ist es so, dass 13-, 14-Jährige über 20 Stunden in der Woche bei uns im Club waren. Und da habe ich schon gesagt, du, als Papa will ich aber, wir wollen unseren Club so führen im Nachwuchs, dass ich als Papa sagen kann, da gebe ich meine Kinder gern hin. Weil das sind die Umgangsformen, da ist die, was sie übers Leben lernen. Ja, hoffentlich spielen sie gescheit Eishockey auch noch. Das ist natürlich, wäre klasse. Auf das wollten wir auf höchstem Niveau machen, so gut es halt geht, ganz einfach. Aber noch wichtiger ist, dass ich sagen kann, du, das ist ja, wir sind ja mitten im familiären Umfeld. Und dieses Verständnis zu entwickeln ist teilweise geglückt, teilweise bin ich auch da gescheitert oder habe zu wenig Zeit gehabt, das auch umzusetzen. Und das zieht sich jetzt zu mir, was eben auch zwei 11-jährige Mädchen, ein 6-jähriges Mädchen, dann 4-jährigen. Und wir haben einfach versucht, ihnen viele Möglichkeiten zu geben, Dinge auszuprobieren. Sie wollen jetzt noch Basketball probieren und sie wollen Volleyball probieren, was die letzten 1,5 Jahre wieder sehr schwierig war, weil halt alles zugesperrt war, weil sie noch nicht ihres irgendwie so gefunden haben, aber alles ohne Druck auch, weil wir gesagt haben, du, zu viel ist irgendwann einmal zu viel. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist aber etwas, da kann man stundenlang diskutieren und da gibt es sicher kein Patentrezept. Ich glaube ganz einfach nur, dass wir sicher den Kindern manchmal im Weg, ich erwische mich selber oft genug, wo ich mich hinterfragen muss, ja, warum bin ich jetzt da ärgerlich oder will das partout, dass mein Kind das so oder so macht, nur weil mir das irgendjemand einmal eingeredet hat und mir gesagt hat, das gehört so. Und da kommt auf einmal ein junges Wesen und sagt, na Papa, das gehört aber nicht so, ich glaube, ich will das anders machen und ich will meinen Willen aufzwingen. Über das müssen wir nachdenken. Das ist mein Gedanke gewesen, eher so ein Buffet anzubieten an Möglichkeiten und nicht zu sagen, das ist es. Das passt nämlich auch wieder zu dem World Economic Forum und der Zukunftsvision von selbstständig komplexe Probleme lösen und kreativ sein. Naja, wenn man es in jungen Jahren nicht lernt und nicht über die Grenzen gehen darf und Risiko gehen darf, was auch im Sport ja wieder so ein großes Thema ist im Nachwuchs. Das Gewinnen ist wichtiger als die Entwicklung und das darf man und das darf man nicht. Ja, aber wo ist dann die Kreativität, die dann irgendwann einmal eingefordert wird von der Gesellschaft? Also wo soll sich die entwickeln?
Ja. Wann gab es bei dir eigentlich diesen berühmten Moment, in dem du wusstest, dass du andere Menschen motivieren kannst, also das Mindset, die Einstellung ändern und den Fokus variieren?
Es gab nicht diesen einen berühmten Moment. Ich glaube, das habe ich immer schon ein bisschen in mir gehabt, dieses, dass ich gerne andere anfeuere auch. Ich habe das für mich selbst gebraucht. Ich bin selber ein energetischer Typ. Ich bin nicht so ein in mich gekehrter Typ. Ich muss aber nicht die ganze Zeit herumschreien. Aber zum richtigen Moment irgendwas zu sagen, was dann irgendwie Energie gibt, da habe ich beobachtet, wie das andere machen. Und das war ein bisschen schon mein eigenes. Das habe ich schon ein bisschen in mir gehabt. Insofern macht mir das auch Spaß. Ich freue mich so, wenn anderen Menschen geholfen ist. Das ist etwas, was so ein großer Antrieb war von mir. Wenn ich jetzt anschaue, es ist ganz, wenn ich YouTube zum Beispiel hin und wieder schaue und ich sehe America's Got Talent. Ihr kennt das alle, jeder kennt das. Und ich sehe, wie Leute, die hart für irgendwas gearbeitet, erfolgreich sind. Dann ist das einfach so ein wunderschönes Gefühl. Ich kann mich mit anderen Leuten, die etwas erreichen, so freuen, auch im Sport, auch mit meinen Konkurrenten, weil ich das anerkennen kann. Ich weiß, wie hart Leute arbeiten und wie viel Schweiß und Tränen dahinter sind, damit jemand ein großes Ziel erreichen kann. Und wenn das dann erreicht wird, egal ob ich die Person sympathisch finde oder persönlich mag oder kenne oder nicht, dann ist der Moment einfach so eine große Anerkennung wert. Und das macht mir Spaß. Und wenn ich das jemandem mitgeben kann, dass sich jemand danach besser fühlt, dann reicht das oft schon, um jemanden kurz zu berühren. Und das ist die Kraft von so unglaublichen Menschen, die halt dann unglaubliche Vorträge geben, obwohl sie nichts Neues erzählen, ist da trotzdem ein Energietransfer. Dinge, die man 100-mal schon gehört hat vor Jahren und dann immer wieder gehört hat. Aber einmal ist der richtige Moment, wo das hängen bleibt und das kann ein Leben verändern. So wie es bei mir auch war, wo ich Inspiration gesucht habe, wo ich auch meine Gedanken gehabt habe, so, was machst du jetzt? 4 Kinder, Anfang 40, falle ich jetzt in die Depression oder in die Midlife-Crisis oder fange ich an zum Schimpfen oder was auch immer, so wie das viele machen, oder sage ich, na, geh mal, du hast es einmal so gemacht, das funktioniert immer wieder, du hast über Jahre immer wieder so gemacht, du musst dein Umfeld aufbauen, das und das musst mitbringen, das sind die Schritte und jetzt let's go, ich kann alles lernen, so. Und das anderen mitzugeben, die auch ähnliche Gedanken haben. Und jeder von uns hat einmal solche Gedanken. Mit solchen Leuten will ich mich umgeben. Ich brauche keine Vampir, keine Energievampire mehr in meinem Umfeld. Interessiert mich nicht. Leute, die nur nehmen und nichts geben. Insofern hat sich mein Umfeld auch komplett geändert. Bewusst auch. Sag, ja gut, wenn du das und das, Familie ist wichtig, die Kinder sind wichtig, das ist wichtig, ich bin selber auch wichtig, das will ich schaffen. Ich muss sorgsam mit dem wichtigsten Gut umgehen, das mir zur Verfügung bleibt. Und deshalb bin ich heute bei euch im Podcast, weil mir das wichtig ist.
Sehr gut, sehr gut. Wir kommen zu unserer letzten Frage, die aber extrem wichtig ist. Pass auf, du bist ja, wie schon gesagt, vierfacher Familienvater. Wie bekommst du das Ganze unter einem Hut? Also dein Mentoring-Programm, das ist ja, glaube ich, kein 9-to-5-Job. Also um 5 Uhr fährst du den Computer runter und sagst, komm, jetzt mache ich Feierabend, Bierchen oder so. Das geht ja weit darüber hinaus. Wie macht ihr das als Familie zu Hause? Wie funktioniert das?
Ja, wir arbeiten an unserem System permanent.
Ja.
Es gibt da ganz klar, also das ist, für mich war das eine Riesenherausforderung aus dieser unglaublichen Struktur im Sport, die ich schon so in meinem Blut drinnen hatte. Der Rhythmus des Jahres, der Rhythmus der Saison, der Woche, der Monate, das war ja im kleinen Finger, auch wenn sich die Rollen verändert haben. Aber da läuft ja keine Energie mehr rein da eigentlich, weil das kennst du schon alles. Dann umzustellen auf einmal, wo teilweise Ziele gefehlt haben. Okay, was willst du denn jetzt eigentlich? Und man weiß selber, wenn du kein Ziel hast, du kannst die besten Ansätze haben und die wissen, was alles machen, aber es verpufft alles irgendwo und es führt nirgends hin und der Frust wird sehr groß. Das war sehr wichtig für mich, wieder zu etablieren und dann auch wieder zu lernen, nach einer gewissen Struktur zu leben, weil ich mir da auch innerlich ein bisschen dagegen gewehrt habe. wenn immer alles so minutiös auch geplant war, dann habe ich das auch sehr genossen, wenn einmal einfach nichts geplant war. Und ich improvisiere sehr gern. Meine Einstellung ist, ich bereite mich so gut vor, wie es nur irgendwie geht, damit ich dann perfekt improvisieren kann. Weil es geht immer irgendwas schief, wie es sich ja in der Realität immer wieder zeigt. Und wenn du da nicht deine Basissachen gecovert hast, sozusagen, dann ist einfach Chaos. Ja. So. Und da habe ich selber wieder meinen Rhythmus irgendwie finden müssen und nach wie vor, weil eben 4 Kinder jetzt in Sommerferien zum Beispiel. Wir arbeiten, meine Frau und ich, wir arbeiten zusammen in einer gemeinsamen Firma. Wir haben alle 4 Kinder zu Hause. Wir haben ein Online-Business. Wir sind selbstständig. Das heißt, Wochenenden und Feiertage gibt es sowieso nicht. Das sind halt die Arbeitsstunden teilweise von 10 Uhr in der Nacht noch bis um 1 in der Früh, weil halt dann endlich einmal Ruhe ist auch und weil alles irgendwie zu Hause wieder in Ordnung ist. Und dann geht es um 6 in der Früh irgendwie weiter. Dafür nehmen wir uns halt dann andere Zeiten, die halt wichtig sind für die Familie oder für uns, wo andere halt dann in der Arbeit sitzen. Und es ist ja nicht nur dieses eine Projekt, der Aufbau von diesem Future Stars, ja, das also Online-Business an sich passiert ja im Hintergrund sehr viel, bis das einmal irgendwie funktioniert. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie so schnell einmal am Wochenende irgendwie machst und dir aber auch alles lernen müssen. Und jetzt fängt an, dieses Team zu wachsen, dass ich sage, okay, die grafischen Sachen werden da ausgelagert. Der Podcast wird dahin ausgelagert in der Bearbeitung und so im Schnitt, weil ich mache die Interviews zum Beispiel und die Shownotes zum Beispiel, weil sonst der Tag hat nur 24 Stunden. Ich muss das machen, wo ich gut bin. Das kommt wieder in die Team- und in die Rollenverteilung wie aus dem Sport. Du hast deine Rolle und für andere Rollen sind andere zuständig, weil sie es besser machen und weil nicht alle alles machen können. Ja. Und da bin ich gerade an der Zusammenstellung der Arbeit. Meine Frau ist im Hintergrund die mir Struktur gibt und die mir sagt, halt, mein Freund, da, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 steht noch an und da hast du den Termin und da hast du das und da für das Projekt ist das und für das Projekt ist das. Und ich bin der dann die Videos macht und der Audio liefert und der die Visionen bringt und der dann eben vor der Kamera steht zum Beispiel. Also wir tun uns auch, wir haben unseren Plan, aber manchmal ist es einfach auch Augen zu und durch. Also das ist einfach so, es muss getan werden, was getan werden muss. Und insofern ist da auch noch in unserer Struktur Luft nach oben.
Ja, sehr, sehr interessant. Auch der Fakt, dass man Podcasts irgendwie zum Schneiden rausgeben kann. Helmut, das wollen wir vielleicht auch mal irgendwann mal machen. Dann müssen wir nicht immer bis 23 Uhr nachts da sitzen und schneiden.
Ja, das ist eine gewisse Rechnung auch. Du sagst, was kannst du mit deiner Zeit machen? Wo bist du richtig gut? Du weißt das selber. Das ist einfach, wenn du es gut machen willst, ist es ein ordentlicher Aufwand. Ja. Und da gibt es Leute, die lieben diese Sachen, die man vielleicht selber nicht gern macht und die man auch nicht gut macht. Und insofern bin ich da ein Freund von Auslagern.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir sind schon bei einer Stunde 20. Das ist schon wieder absoluter auf Rekordkurs. Vielen Dank auch. Wir kommen natürlich nicht umher, ein abschließendes Entweder-Oder mit dir zu veranstalten, wenn du noch Zeit und Lust hast, Dieter.
Passt.
Super.
Einsilbige Antworten, versprochen.
Dann fange ich einfach mal an. Sudoku oder Kreuzworträtsel?
Weder noch.
Vereinsmannschaft oder Nationalmannschaft?
Nationalmannschaft.
Geschwindigkeit oder Skill?
Skill.
Hängematte oder Wanderung?
Wanderung.
Popcorn oder Nachos?
Popcorn.
Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Radio oder Podcast?
Podcast.
Die letzte. Thriller oder Horror?
Thriller.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
So einfach geht's. Was? So einfach geht's.
Ja, so einfach ist das. Ne? Ja. Bei Buddy ist alles einfach.
Super. Genau.
Dieter, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit, für
Dankeschön.
Deine tollen Antworten. Das hat uns wirklich weitergebracht hier. Also echt sehr interessant, was du da machst zu Hause.
Danke vielmals für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
Dankeschön, Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss, Dieter.
Ciao. Ciao. Ciao.